Ist geil, ich höre mich endlich wieder selber. Das ist so dieses Radio-Feeling, was man über 10 Jahre gehabt hat und dann irgendwie nicht mehr, dass man sich selber hört. Dann alle bereit? Ja?
Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Herzlich willkommen zu Folge 40 von Ein Team, ein Podcast. Eine runde Zahl zum Abschluss dieser Saison. Das ist natürlich die letzte Folge der Saison 2021. Heute schließen wir quasi die zweite Staffel ab für unsere ganzen Netflix-Fans. Und wer wäre dafür besser geeignet als die Rudelchefin der Rhein-Neckar-Löwen? Hallo Jennifer Kettemann.
Hallo Kevin.
Du bist bereits zum dritten Mal bei uns zu Gast. Das ist Rekord, glaube ich, oder? Ja, das ist Rekord. Dreimal warst du schon mit dabei. Wer also noch mehr von dir hören möchte und vor allem auch über dich persönlich wissen möchte, im ersten Podcast sprechen wir auch immer viel über Persönliches, dem seien die Folgen 8 und 18 empfohlen. Und wenn wir dann schon beim Thema sind, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, abonniert uns auf allen erdenklichen Kanälen, gebt uns Feedback, erzählt allen stolzen Pfälzerinnen von diesem wunderbaren Podcast. Vorab eine Info, anders als sonst werden wir diese Ausgabe nicht in unsere drei Kategorien aufteilen. Zum Saisonabschluss haben wir uns entschieden, einfach drauf loszulegen und zu versuchen, alle wichtigen Themen dieser Saison einmal anzusprechen. Und damit fangen wir jetzt an, beziehungsweise ich glaube, sprechen wir mit dir auch über die drei besten Fußballer bei den Löwen? Weiß ich gar nicht.
Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt.
Hast du, die Jungs schon mal beim Fußballspielen beobachtet?
Ja klar, ich bin ja ab und zu im Training schon dabei. Und dann schaue ich mir das an, jung gegen alt, und ist sehr amüsant immer.
Dann können wir das doch gleich mal machen. Das fände ich interessant, eine Geschäftsführermeinung zu den drei besten Fußballern. Dann können wir das auf jeden Fall beibehalten.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Wir nehmen diesen Podcast auf am Tag nach dem letzten Saisonspiel. Also gestern haben wir in meinen Augen ja ein saustarkes Spiel gezeigt gegen den THW Kiel, haben das Meisterschaftsrennen lange offen gehalten. Wie froh bist du, dass wir diese Saison hinter uns gebracht haben, einen Haken dran gemacht haben?
Ehrlich gesagt, sehr froh. Also mir sind gestern schon ein paar Steine vom Herzen gefallen, dass es endlich vorbei ist, weil das schon eine harte Zeit jetzt war und wir da jetzt einen Haken hinten dran machen können und jetzt optimistisch in die Zukunft gucken können müssen. Und ich hoffe, dass das jetzt eine bessere Saison wird, die vor uns liegt.
Also über die besonderen Herausforderungen, die es in dieser Saison gab, da gab es ja einige neben dem Sportlichen, reden wir noch im weiteren Verlauf ausführlich. Am Anfang aber wie immer einmal genauer auf das sportliche Geschehen aktuell. Wir hatten dann gestern auch die Verabschiedung nach dem Spiel. Wie hat dir insgesamt der Auftritt der Mannschaft gegen den THW gefallen?
Oh, sehr gut. Es hat mir Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Es war schön, wie sie gekämpft haben, die Moral, die sie gezeigt haben. Ich glaube, ganz Handball Deutschland hat auf uns geguckt. Das ist wirklich, es ist ja was Besonderes im Handball, dass man wirklich in der letzten Sekunde mit dem letzten Ball die ganze Saison entscheidet. Also das ist ja faszinierend und ich bin stolz drauf, dass wir es noch so spannend gemacht haben. Und war ein gutes Spiel und sie haben gute Moral bewiesen, haben gut zusammengehalten und das war ein schöner Abschluss.
Ja, eine ziemlich kuriose Situation hat sich in Flensburg ereignet. Die waren schon früher fertig, 8 Minuten ungefähr, 7, 8 Minuten vorher waren die fertig, weil die ja auch wirklich einfach den Baling überrollt haben und dann durch waren. Dann wurde das Spiel in der Arena übertragen und eine ganze Flens-Arena hat Löwen Löwen angefeuert. Da gibt es Videos von. Das ist also viel kurioser kann es eigentlich nicht mehr werden, oder?
Das stimmt. Ich hatte auch so einen Chatverlauf noch mit Dirk Schmeschke am Abend. Also ja, wir haben uns bemüht, aber es hat dann letzten Endes doch nicht geklappt. Aber ja, es war ja für den neutralen Handballfan, glaube ich, wirklich ein tolles Spektakel. Und da können wir stolz drauf sein, dass wir das am Ende noch so spannend gemacht haben.
Ich glaube, wir können stolz drauf sein, grundsätzlich, wenn man mal auf den Handball schaut, auf die Entwicklung der Handball-Bundesliga, dass eben der THW, wie von vielen befürchtet, nicht vorne weggaloppiert und niemand mehr hinterherkommt.
Genau. Also wir würden aber gerne auch da mehr mitmischen auf jeden Fall. Deswegen kann ich das nicht einfach so stehen lassen. Aber generell ist es ja im Handball schon schön, dass da nicht 4 oder 5 Spieltage zuvor schon der Meister feststeht. Also das macht den Sport aus und diese Spitze rückt ja auch immer näher zusammen und im Moment ist Flensburg und Kiel da weit vorne und dann kommt die nächste Gruppe quasi, aber wer in der Gruppe Dritter bis, sagen wir mal, Sechster wird, ist ja sehr variabel und aber das ist ja das Schöne, dass man im Sport, ich würde das gerne alles vorher planen und vorhersagen und in meinen Excel-Tabellen festhalten, aber das ist ja eigentlich das Gute im Sport, dass das eben nicht planbar ist und das macht's aus.
Ja, absolut. Wir hatten ja auch relativ viel Verletzungspech, muss man auch festhalten. Sprechen wir natürlich gleich auch nochmal drüber. Wenn wir insgesamt sagen, die Saison war okay, dann sprechen wir über das Minimalziel, Europa zu erreichen, oder?
Ja, du meinst jetzt die sportliche Bewertung. Ja. Also da muss man ja nicht um heißen Brei herumreden. Das ist hinter unseren Erwartungen. Wir haben unser Ziel da nicht erfüllt. Unser Ziel ist es definitiv, mit weniger Minuspunkten eine Saison abzuschließen. Also jetzt mal unabhängig vom Tabellenplatz. Und der Abstand zwischen Kiel, Flensburg und uns ist einfach zu groß im Moment. Da, so ehrlich muss man auch sein. Wir analysieren das schon die letzten Wochen sehr. Wir gehen da sehr hart ins Gericht mit uns selbst, mit allen Beteiligten und reden da offen drüber. Und sind jetzt schon, was heißt jetzt schon lange, die letzten paar Wochen an einem Plan dran, wie wir das die nächsten paar Jahre schaffen, da besser zu werden. Deswegen, ja, ganz okay. Ich muss auch sagen, dass wir zu Beginn der Saison ja gesagt haben, es stehen ganz andere Dinge oberster Stelle und es steht ganz an oberster Priorität, unseren geliebten Club irgendwie über diese Pandemie zu retten. Das haben wir geschafft, aber trotzdem sportlich müssen wir da noch mehr angreifen.
Ja, hart mit sich ins Gericht gehen. Wir haben ja gestern in der Löwengeister-Show ein Interview mit Andi Schmid gehabt, der gesagt hat, wir haben diese Saison echt ganz schön viel Rotz gespielt. Das befreit auch ein bisschen, wenn man da auch so offen drüber sprechen kann, oder?
Ja, und wir müssen das ja, also wir wollen besser werden und wir haben die besten Voraussetzungen, ja, also wir haben meiner Meinung nach die schönste Halle, die es in Deutschland gibt, um Handballspektakel da zu bieten. Wir haben eine wirtschaftlich sehr starke Region hier, wir haben ein stabiles Umfeld, wir haben einen tollen Aufsichtsrat, der uns immer unterstützt. Und jetzt auch, was im Moment noch mehr dazukommt, ist eigentlich wahrscheinlich einzigartig, wahrscheinlich sogar weltweit, das hört sich immer so hochtrabend an, aber es ist unser Umfeld. Also, dass wir zum Beispiel jetzt viel enger mit Hoffenheim zusammenarbeiten dürfen, dass wir da die ganze Leistungsdiagnostik im sportlichen Bereich jetzt machen und da regelmäßige Tests jetzt machen und dass wir einfach vom Umfeld her noch so viel mehr Potenzial haben, was wir nutzen können. Und da sind wir jetzt dran, um da besser zu werden langfristig. Das ist ein harter Weg und ich möchte auch nicht sagen, dass es nächstes Jahr wir wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen, weil ich glaube, das wäre naiv und unrealistisch. Aber wir müssen eben einen strategischen Plan haben, den haben wir jetzt gemeinsam erarbeitet, um da wieder oben angreifen zu können. Und da sind wir im Team her optimal aufgestellt und gehen den Weg jetzt.
Martin Schwalb hat es ja gestern auch bei der Verabschiedung relativ gut zusammengefasst, wie ich finde. Es war nicht alles gut, aber ohne die vielen Verletzten wäre sicher einiges besser gelaufen. Ist das auch ein Teil, wenn man da jetzt mehr Tests macht, die Spieler so ein bisschen auch auf ihre Belastung auch mehr testet? Das ist ja, glaube ich, das, wo das in die Richtung, in die das geht mit Hoffenheim und SAP. Habt ihr die Hoffnung, dass man Verletzungen dann auch irgendwie vielleicht früher verhindern kann, weil man die Belastung besser steuern kann?
Genau, das ist ein Punkt. Also zum einen die Jungs auch noch fitter zu bekommen und zu monitoren. Wie fit sind sie am Anfang? Wie ist die Entwicklung? Da kann man auch einen gewissen Druck aufbauen und man hat eine gewisse Vergleichbarkeit auch innerhalb der Mannschaft. Das hilft auch mal. Also es will keiner der Schlechteste im Bankdrücken sein und so weiter. Ne? Dass die untereinander diesen Wettkampf noch mehr leben. Aber auch dann Verletzungsprävention ist da auch ein großes Thema. Und da sind die in Hoffenheim einfach super innovativ aufgestellt mit dem Reha-Zentrum, was wir auch mitnutzen dürfen. Auch Thema Sportpsychologin, mit der wir eng zusammenarbeiten. Einfach, dass solche Themen eine Selbstverständlichkeit sind. Ja? Dass auch eine Sportpsychologin einfach da ist. Dass sie nicht erst reinkommt, wenn wir in einer Krise sind oder 5 Niederlagen in Folge haben, sondern dass das was ganz Selbstverständliches ist. Weil das kann den Ausschlag geben, 1, 2 2% besser zu sein. Und das sind genau die Prozent, die wir brauchen.
Muss man unsere harten Männer in den bei den Rhein-Neckar-Löwen manchmal ein bisschen dazu schubsen, so eine Hilfe auch mal in Anspruch zu nehmen? Oder sehen die den Mehrwert von Anfang an?
Das ist ganz unterschiedlich, aber sie sind sehr offen für das Thema. Also sehr, ich glaube, es ist auch immer eine Typfrage, ob das passt zwischen Psychologe oder Psychologin und Spieler. Das muss einfach, da muss man auf einer Wellenlänge liegen und das ist nichts, was wir sagen, ihr müsst es jetzt machen, sondern wir als Verein geben dieses Angebot. Wir machen bestimmte Tests mit allen zusammen und dann geben wir das Angebot einfach, dass sie jemanden haben, an den sie sich wenden können. Und da geht es um ganz banale Dinge auch. Wie gehe ich mit dem Stress um? Wie gehe ich mit dem Druck um? Welche Techniken helfen mir dabei, in so einer Drucksituation trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren? Und ich finde das unheimlich spannendes Thema. Also ich bin da auch selbst sehr offen für so ein Coaching im Hintergrund, weil das kann einen nur besser machen. Und wenn es hilft, müssen wir es auf jeden Fall machen.
Mhm. Ja, so ein kleines bisschen hat sich das ja auch ein bisschen angefühlt, was Corona angeht, wie ein Experiment. Welches Team reagiert wie, wenn es keine Zuschauer mehr hat? Wir haben schon so ein bisschen gelernt, dass unsere Zuschauer tatsächlich ein Achtermann sind und dass unserem Team diese Zuschauer schon auch echt gefehlt haben. Wie war es für dich, als beim Spiel gegen Melsungen endlich wieder Fans in der SAP-Arena gewesen sind?
Also erst nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, das glaube ich auch. Also es gibt Mannschaften, die konnten wesentlich leichter damit umgehen, keine Zuschauer in der Halle zu haben. Und unseren hat man es einfach, man hat es gespürt, dass es die mitnimmt, dass die Situation, dass sie gepusht werden von unseren Fans normalerweise und dass es schwer war, diese ganzen Emotionen nur aus sich selbst rauszuziehen, sondern dass es für uns einfach wichtig ist, die Zuschauer da zu haben. Und dann kam das Spiel gegen Melsungen. Und es waren in Anführungszeichen nur 250. Also nicht falsch verstehen, ich habe mich über jeden Einzelnen gefreut, der da war. Aber wir durften ja nicht mehr reinlassen. Aber das war schon eine komplett andere Atmosphäre und es war ein kompletter Gänsehautmoment, als die Jungs aus dem Einlauftunnel reingekommen sind, in die Halle rein und man hat das an der Körpersprache gesehen. Also die waren ja von der ersten Sekunde an auf dem Feld, hatten die eine andere Körpersprache. Sie haben sich gefreut, dass sie angefeuert werden, sie haben sich gefreut, dass ihre Ehefrauen, ihre Kinder wieder in der Halle waren, was ja auch so ein emotionales...
Das ist auch ein großer Faktor gewesen.
Ja, also wenn ich das gesehen habe, dass die Zwillinge von Patrick Krötzky das erste Mal bewusst ihren Papa da gesehen haben. Ne? Also das ist ja ein ganz schöner Moment und ein besonderer Moment für unsere Spieler auch gewesen und das hat man ihnen angemerkt. Das sind einfach keine Maschinen, das sind Menschen, die nimmt das genauso mit, die nimmt das Thema privat auch genauso mit. Niemand konnte sich treffen, es war für die Integration von jungen Spielern, die von außen kamen, die vielleicht aus einem anderen Land sogar kamen, war es auch eine schwierige Situation. Und wir haben auch als Verein dieses Hygienekonzept sehr strikt umgesetzt. Ne? Wir haben die Jungs auf 4 Kabinen umgesetzt, aufgeteilt, weil wir ganz sicher gehen wollten, dass wenn mal einer betroffen ist, dass wir eben nur einen kleinen Teil der Spieler in Quarantäne stecken müssen, wenn es soweit kommt. Und es war immer oberste Priorität, irgendwie diesen Spielbetrieb am Laufen zu halten, damit wir eben durch die Saison kommen. Und das haben wir sehr streng durchgesetzt. Und es hat aber auch gefehlt, dass man niemals zusammen in der Kabine sitzen konnte, niemals auch ein Bier nach einem Training trinken konnte. Sowas gab es einfach kein einziges Mal. Und das hat jeden, glaube ich, getroffen.
Das war ja auch das Thema im Podcast mit Maid Patreil, der ja so ein geselliger Typ ist. Das weiß man ja auch aus Hannover. Das ist so ein Spielermarke, Kabinenspieler, der halt auch einfach rund um die Mannschaft, glaube ich, einen wichtigen Part einnimmt, der auch gesagt hat, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Wir sitzen in verschiedenen Kabinen. Er hat dann ja auch erzählt, dass er auch eigentlich nur Kontakt zu den Spielern hat, die halt ihm so zugeordnet wurden, die dann halt bei ihm da irgendwie sitzen. Und wenn dann ein Spieler, der nicht so ist wie Maid, der schon lange in Deutschland spielt, der auch schon viele Leute kennt, irgendwie, wenn da jemand von ganz außen kommt, ist das natürlich, macht es das natürlich absolut nicht besser.
Und dann wurden die ja auch noch so aufgeteilt, dass sie möglichst nicht die Positionen, die gleichen Positionen in der gleichen Kabine sind, damit wir eben weiterspielen können, wenn einer auf der Position ausfallen würde. Und das war ja einfach, vielleicht haben wir auch rückblickend, wir haben es einfach sehr streng durchgezogen. Vielleicht hätten wir das ein bisschen lockerer machen können, aber es war einfach oberste Priorität, dass einmal natürlich der gesundheitliche Schutz, der Infektionsschutz stand über allem und dann aber auch, dass wir unsere Liga retten quasi damit. Und wenn alle das so, haben ja alle gut durchgehalten und damit sind wir jetzt auch gut gefahren. Ne? Also ich glaube, zur Mitte der Saison hätte keiner gedacht, dass wir die Quotientenregel nicht anwenden müssen und so durch die Saison kommen.
Weißt du aus dem Kopf, wie viele Spiele die Handball-Bundesliga verlegen musste? Ich habe es gestern nur zufälligerweise gelesen, deswegen kann ich jetzt hier den Klugscheißer machen. Was schätzt du, wie viele Spiele wurden verlegt?
Also ich habe nur eine bunte Liste von Andreas Weschenbach im Kopf, die er immer mal wieder gezeigt hat, weil wir ja diese AG da hatten. Boah, ich schätze mal bestimmt 20?
41. Bonn, okay. 41 Bundesliga-Partien, davon gefühlte 20 von der MT-Messung. Also das ist aber das, was du ja sagst. Es ist ja, also ich finde es ehrlicherweise sehr verantwortungsvoll und sehr gut von euch, dass ihr das so durchgezogen habt. Ich meine, es muss ja auch jeder auch irgendwo einsehen, dass man das muss, weil ohne jetzt den Melsungern irgendwie, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, die haben mit Sicherheit auch sich sehr viel Mühe gegeben, aber die waren, ich glaube, allein Silvio Heinevetter war 4-mal in Quarantäne. Und dass da am Ende dann auch nichts zusammenwächst irgendwie, ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Das hat man stimmt. Dann ja auch einfach gemerkt. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Mannschaft da diese Priorität erstmal auf diese Pandemie gesetzt haben. Vor allen Dingen, weil wir ja in der ersten Welle das Team waren mit Abstand meisten Infektionen.
Ja.
Und das war ja auch eine harte Zeit für euch.
Und da war es halt auch schwierig, da muss ich jetzt die Melsungen ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ja wirklich auf die lokalen Behörden ankommt. Also wir hatten unheimlich großes Glück mit unserem Gesundheitsamt. Da wurde sehr genau, sehr differenziert hingeschaut. Wir haben unfassbar viele Tests gemacht. Also es gab Zeiten, da haben wir täglich PCR-Tests gemacht, um zu schauen, wie ist der Verlauf. Wir haben dann einzelne Spieler rausnehmen dürfen und durften aber den Trainingsbetrieb weiter fortführen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit und so eine Herangehensweise haben die wenigsten Gesundheitsämter gehabt. Im Fußball hat man das viel gesehen und wir haben es mit unserem Gesundheitsamt in Mannheim auch hinbekommen. Immer natürlich der Infektionsschutz stand immer an erster Stelle, aber trotzdem einfach mit gesundem Menschenverstand die Dinge bewerten konnten und das hat uns sehr geholfen, durch die Saison zu kommen.
Also da soll nochmal hier kurz festgehalten werden, also ich sage ja, man guckt nicht rein, wie das in Melsungen gewesen ist, die waren mit Sicherheit in dieser jetzigen Saison die gebeuteltesten, was die Quarantäne Möglichkeiten anging. Also, aber für Silvio Heinevetter soll es ganz gut gewesen sein. Ich habe gehört, der ist in der körperlichen Verfassung seines Lebens, weil er den ganzen Tag über trainiert hat und sich gesund ernährt hat. In diesem Fall mal Grüße Richtung Kassel. Wir haben über die Zuschauer gerade kurz gesprochen. Für mich persönlich war es sowieso Gänsehaut pur. Ich habe tatsächlich auch das eine oder andere Tränchen verdrückt, weil wenn man einfach über anderthalb Jahre zeitlich nicht in Saisons gedacht, wirklich dann auf dem Trockenen sitzt und auf einmal diese Fans wieder da hat und eine Mannschaftsvorstellung wieder so machen kann, wie man es gewohnt gewesen ist. Also der DJ, unser DJ Sven und ich, wir haben uns echt angeguckt nach diesem Moment und wir waren echt so ergriffen irgendwie, obwohl es nur 250 Leute waren. Aber ich sag mal, nicht neidisch schon, aber wie guckt man oder wie guckst du als Geschäftsführerin momentan nach Hannover? Die haben gestern vor 3000 gespielt. Flensburg waren, glaube ich, 2,5 oder 3. Mhm. Und wir haben halt nach wie vor nur 250 und hatten auch zum Saisonfinale keine Möglichkeit, daran auch noch was zu machen.
Also erstmal zu dem, was du eben gesagt hast, mir ging es genauso. Also ich habe da oft mit den Tränen gekämpft, da kamen schon wirklich die Emotionen so hoch, dass ich gedacht habe, nein, nicht heulen, nicht heulen. Hat geklappt, aber das war einfach ja sehr emotional. Neidisch überhaupt gar nicht, muss ich wirklich von ganzem Herzen. Ich freue mich wirklich über jeden Zuschauer, egal in welcher Handballhalle er ist, weil das, was auch Leipzig zum Beispiel damals zu Beginn oder nach der ersten Welle da geschafft hat, das hilft uns allen. Also wenn die da vorangehen, wenn die das schaffen, wenn die das beweisen und wenn die das Vertrauen auch da gut umsetzen und einfach beweisen der Politik, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn man sich an gewisse Regeln hält, dass man dann Zuschauer in die Halle lässt. Und jetzt kam gerade am Wochenende die neue Verordnung für Baden-Württemberg. Ich habe jetzt heute Morgen noch nicht die Politik erreicht, um das vollends zu verstehen, weil wir haben am Wochenende schon innerhalb der Geschäftsstellen, WhatsApp-Gruppe, viel darüber diskutiert, wie man das auslegen kann, ob wir jetzt 60% dürfen oder ob es doch einen maximalen Wert gibt. Generell hätte ich mir diese Lockerung vor 3 Wochen gewünscht oder vor 4 Wochen gewünscht, weil es die Inzidenzwerte definitiv zulassen. Und ich bin wirklich niemand, der da waghalsig mit dem Thema umgeht. Ich bin da auch vorsichtig und denke, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Aber die Zahlen lassen es doch her. Also warum dürfen wir denn nicht?
Ja, vor allem, wir haben ja auch einen doppelten und dreifachen Boden. Die Leute sind dann im Zweifel geimpft, genesen, getestet. Das kriegt man ja auch hin. Und dann sitzen sie ja noch als vierten Boden, ja noch mit Maske ja noch auf der Tribüne.
Ja, und wenn du eine Halle bauen würdest, in einem Pandemiefall, dann würdest du sie wahrscheinlich so bauen wie die SAP-Arena. Ja, wir haben so viele Eingänge. Wir haben eine tolle Belüftung. Und das ärgert mich an der Sache, dass man einfach auch auf diese Studien nicht schaut. Es gibt wissenschaftlich belegte Studien von Universitätskliniken, bei der Restart-19-Studie, die sie in Leipzig mit Tim Bensko zusammen gemacht haben sie bewiesen, dass es kein Problem ist. Und das war vor den 3 sogenannten Gs, also getestet, geimpft oder genesen, dass es kein Problem ist, 50% Auslastung zu fahren, mit einem Inzidenzwert unter 50. Und warum geht man den Weg nicht? Und das ärgert mich schon sehr. Ich muss da immer aufpassen, dass ich diplomatisch bleibe und ruhig bleibe, weil wir natürlich darauf angewiesen sind. Jetzt sieht es so aus, als würden diese Lockerungen kommen. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt nochmal ins Gespräch gehen, um die vollends zu verstehen. Und dann hoffen wir, dass es auf so einen Wert wie 60, 70, 80, 90% hinausläuft, weil sonst wird es für den Sport sehr, sehr schwer.
Wo wir gerade beim Thema diplomatisch sind, wenn es darum geht, dein Kollege Carsten Günther aus Leipzig, dem ist dann kurzzeitig mal die Hutschnur geplatzt. Wie ich finde, meine persönliche Meinung, zu Recht, weil er ja mit seinem Club an dieser Studie, die du gerade angesprochen hast, mit Tim Bensko ja beteiligt war, da wahrscheinlich auch viel Geld reingesteckt wurde, auch von Seiten des SCDFK Leipzig. Kannst du es dann schon auch nachvollziehen, dass dann so jemandem die Diplomatie ein bisschen abgeht und der dann wirklich einfach mal, ich glaube, 14 Minuten und 20 Sekunden lang dem mal einfach so richtig die Hutschnur platzt?
Voll und ganz. Ich stehe hundertprozentig hinter Carsten, was er da gesagt hat. Ich fand das toll. Ich habe ihm direkt geschrieben. Wir sind auch in engem Austausch. Es ist einer der Kollegen, die ich unheimlich schätze in der Handball-Bundesliga. Ich finde, er bringt den Handball voran. Und ich finde auch nicht, dass er die Diplomatie verloren hat, weil ich finde, er hat es immer noch sehr natürlich emotional, das ist seine Art. Und ich finde, das ist auch manchmal angebracht. Also manchmal muss es auch mal raus. Und wenn wir da manchmal gegen Windmühlen kämpfen, und ich kann das vollkommen verstehen, und es war ja dann auch von Erfolg gekrönt und ich habe mich für ihn gefreut, dass es geklappt hat.
Absolut. Ja, ich fand sogar, also er hat ja sogar noch einen richtigen Witz mit drin gehabt, also noch eine Lustigkeit drin gehabt, als er gesagt hat, ich kann meine Jungs da jetzt am Mittwoch hinsetzen und die spielen mit einer Gitarre Volkslieder, da dürfen 2.500 Leute kommen, aber wenn die Handball spielen, geht das nicht. Also er hat ja auch absolut in meinen Augen mit jedem Wort recht gehabt. Und in Leipzig, die waren ja sehr früh dran mit ihrer Studie, sie waren, glaube ich, mit die Ersten, die diese Veranstaltungsstudie damals gemacht hatten, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wir hatten dann gegen Melsungen das erste Mal wieder Fans in der Halle. Das hat unserer Mannschaft einen Push gegeben. Die konnten das sogar rüber retten zum Spiel beim BHC im ISS-Dome, wo sie dann auch, glaube ich, zum ersten Mal vor vielen Zuschauern Russland mal ausgeklammert in der European League, in der Bundesliga dann auch bestehen mussten und haben da die Qualifikation für die European League klargemacht. Wie wichtig war diese Qualifikation auch aus Sicht von, aus deiner Sicht, aus Sicht der Geschäftsführerin?
Ich finde, das muss unser Anspruch sein. Also das war so das Minimalziel jetzt, was wir erreichen mussten, weil das hat auch was von Außendarstellung, Prestige, Anerkennung bei anderen Spielern. Wenn wir ausländische Spieler holen, wenn wir junge Talente holen, wir müssen europäisch spielen. Und jetzt nach der Reform des gesamten Wettbewerbs ist es ja auch finanziell ein interessanter Wettbewerb geworden. Es war schon immer sportlich gesehen auf höchstem Niveau, ein sehr, sehr attraktiver Wettbewerb. Aber jetzt ist es eben auch so, dass es finanziell Sinn macht. Und jetzt mit den Voraussetzungen mit der Halle in Heidelberg, wir haben so eine tolle Halle dort, die ich einfach mal sehen möchte als Hexenkessel, wo man ganz nah dran ist, wo bestimmt eine ganz tolle Stimmung aufkommen wird. Und das ist die perfekte Halle für den europäischen Wettbewerb. Und das wäre schon, also das wäre schon eine kleine Katastrophe gewesen.
Ich glaube, dass wir diese Halle selbst mit 250 auch nochmal richtig, also das, da hätte es schon ganz schön geraucht mit 250 Fans im SNP-Dom. Ich bin auch riesiger Fan von der neuen Halle. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Natürlich ist das auch für neue Spieler wichtig, die natürlich international sich zeigen wollen. Ich finde die Weiterentwicklung der European League auch echt toll. Also ich finde, dass dieser Wettbewerb sich echt gemacht hat, so dieser graue EHF-Cup. Ja, was sie natürlich nicht geändert haben, ist, dass nach wie vor hauptsächlich deutsche Mannschaften gewinnen. Das wollen wir natürlich aus unserer Sicht auch nicht ändern im nächsten Jahr. Aber da hat sich schon einiges getan, das stimmt. Von diesen potenziellen Neuzugängen, wo sich ja einiges tut auch bei uns, wir haben ja den einen oder anderen auch schon bekannt gegeben, zu den aktuellen Abgängen. Du hast die Jungs gestern verabschiedet. Man merkt ehrlicherweise ja auch immer, dass es dir schon sichtbar schwerfällt. Ich finde, das macht dich in meinen Augen tatsächlich auch sehr sympathisch, weil man merkt, dass du mit jeder Verabschiedung auch immer so ein bisschen mitfühlst. Weil du natürlich auch dann immer die genauen Gründe kennst, jetzt Beispiel Romain Lagarde, wo ja in der Öffentlichkeit steht, dass es private Gründe gibt. Die genauen Gründe kennen wir natürlich nicht, die gehen uns ja am Ende auch nichts an, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Aber man merkt immer, dass dir das dann schon auch sehr schwer fällt. Wie erlebst du denn solche Momente?
Ja, das ist auch was, wo ich mich, glaube ich, nie so richtig dran gewöhnen kann. Ne? Aber das ist nun mal, das ist in dem Sportgeschäft ist es so und man muss da auch konsequente Entscheidungen treffen. Und wenn es unser Anspruch ist, wieder ganz oben zu stehen, muss man sich ab und zu auch von Spielern trennen, die vielleicht nicht so funktionieren bei uns im Umfeld, wie man sich das gewünscht hätte. Was jetzt in dem Fall, in dem Beispiel von Romain, nicht das Problem war. Aber ja, das ist manchmal für mich auch so, wenn man das dann in der Presse liest oder wenn man auch Kommentare mal auf Facebook liest, ist schon manchmal schwierig, seinen Mund zu halten, weil man eben die gesamte Geschichte kennt. Weil manchmal geht es um finanzielle Forderungen, die einfach viel zu hoch sind für einen Spieler, der sich einfach überschätzt oder der Berater pokert, wo ich dann sage, nein, das ist ein Weg, den wir nicht mitgehen können. Oder es gibt ja auch Charaktere, die wo man auf dem Feld vermute, die machen alles für das Team, also jetzt nicht aktuell, aber das gab es in der Vergangenheit auch schon, wo man denkt, okay, kompletter Teamplayer, aber im Hintergrund ist es halt einfach nicht so. Und das sind Entscheidungen, die man von außen dann natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo es mir dann beiße ich mir auf die Zunge, weil ich möchte niemanden sein, der einen Spieler schlecht macht in der Öffentlichkeit. Also das gehört sich nicht, das erwarte ich auch, dass wenn irgendwas mal schief läuft im Club, dass wir das dann auch intern behalten. Das hat einfach was mit Professionalität zu tun. Aber wenn man dann jemanden hat wie Romain, der einfach ein netter Kerl ist, mit dem man sich diesen Schritt, diesen Weg anders vorgestellt hat, dann fällt es natürlich schwer, diese Verabschiedung zu machen. Gestern war es nochmal was anderes, weil das nochmal emotionaler ist, wenn da 13.000 Mann noch in der Halle sitzen. Ne? Das ist nochmal eine andere Atmosphäre, als es gestern war, muss man auch ehrlich sagen. Und aufgrund der schwierigen Saison hat man auch bei den Spielern gemerkt, okay, es ist jetzt einfach, wir wollen einen Haken dran machen. Ja. Ne? Aber das ist immer ein blöder Moment und immer eine schwierige Situation, die Spieler zu verabschieden, gerade weil man sich einfach diesen Weg ab und zu bei manchen Spielern anders gewünscht hätte. Und dann muss man aber auch mal sagen, okay, bis hierher und dann müssen sich die Wege trennen, weil so, das gehört einfach bei dem Business mit dazu.
Also speziell im Falle von Martin Schwalb, Romain Lagarde und Jerry Tolbring hatten wir ja auch ursprünglich andere Pläne. Hätten wir eigentlich alle gerne behalten. Kann man sich dann an irgendwann so damit abfinden, dass man in gewissen Situationen einfach machtlos ist und dann vielleicht auch, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht in der Presse dann Dinge auch einfach anders dargestellt werden?
Genau, also das oft lese ich es auch gar nicht mehr, weil ich muss ja meine Entscheidungen auch vertreten und muss zu denen stehen und die dann auch durchziehen. Und da muss ich mich auch viel auf die sportliche Seite verlassen. Ne? Also weil ich bin nicht bei jedem Training mit dabei. Ich gucke, dass ich einmal in der Woche in Kronau mit dabei bin. Aber ansonsten haben wir dafür qualifizierte Menschen hier im Club, die das wesentlich besser beurteilen können, ob ein Spieler das Potenzial hat, hier vielleicht nochmal über sich hinauszuwachsen oder nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Dafür gibt es Trainer, die das gut einschätzen können. Und manchmal, wenn dann von mehreren Seiten eben das Feedback kommt, von einem Co-Trainer, von einem Cheftrainer, von einem sportlichen Leiter, dass das eben nicht der Weg ist, den wir uns damals erhofft haben, dann muss man Konsequenzen ziehen. Und so professionell muss man dann als Verein auch sein. Bisher haben wir das auch immer geschafft, dass wir das dann in einer offenen, transparenten Art mit den Spielern gemeinsam besprochen haben, uns dann da auch kein böses Blut gibt. Ich glaube, das macht uns auch aus. Aber die Entscheidungen müssen trotzdem getroffen werden.
Jetzt haben wir natürlich auch über viele kritische Dinge gesprochen. Kommen wir jetzt mal zu einer absoluten Knaller-Personalie, quasi ein Top-Neuzugang, den wir aus dem eigenen Stall geholt haben. David Späth ist ein Pfälzer Landsmann praktisch von dir. Ist schon Wahnsinn, was der geleistet hat diese Saison, oder? Da ja, findet man Wahnsinn. Keine Worte für.
Also ich freue mich so sehr. Es hält mich auch nicht auf meinem Sitz in der Arena, wenn er dann, gerade gestern, wenn er dann 7 Meter hält, von Sargosen geworfen und ein paar Wochen vorher noch bei der A-Jugend mit dabei war. Also Wahnsinn. Und es freut einen, wenn man dann so aus dem Umfeld, die jungen Löwen machen einfach einen fantastischen Job. Und wir haben auch diese Verzahnung jetzt viel enger angestrebt. Manchmal lässt sich's nicht. Das ist auch sowas, was man von außen oftmals nicht sieht. Also dass jetzt auf der Außenposition, ich will da die Messlatte und den Druck jetzt nicht zu hoch hängen, aber dass da natürlich ein Leon zum Beispiel auch mit im Gespräch war, ob wir ihn auf Außen schon mit reinnehmen. Aber die Gesamtphilosophie der Junglöwen ist es ja ganzheitlich, den jungen Talenten auch eine Perspektive zu bieten. Und da kannst du im Handball auch nicht drauf setzen, dass du dein ganzes Leben lang Profi-Handballer bist, sondern da gehört es dazu, dass man auch eine Schulausbildung macht, dass man vielleicht auch parallel ein Studium macht oder eine Ausbildung, je nachdem. Und diesen Weg verfolgen wir da ganz akribisch. Und da hätten wir in der Situation auch nicht reinkrätschen können, den Junglöwen sagen können, übrigens Leon, hier ist dein Profivertrag, unterschreib den mal schnell. Schule ist jetzt doch nicht so wichtig. Machst du irgendwie später. Und diese Aspekte sieht man oft von außen nicht so. Dann heißt es nur, warum bringen sie jetzt den Jugendspieler nicht? Ne? Also das ist was wir wirklich sehr im Blick haben. Und das haben wir mit David bewiesen, das haben wir mit Philipp bewiesen. Und David, ja, unfassbar. Also einfach nur schön, dass er diesen Weg so geht. Ich finde, er hat auch eine unfassbar bodenständige Art und ist einfach sehr angenehm. Philipp übrigens auch, finde ich, dass sie der Mannschaft sehr gut tun. Also schon in ihrem jungen Alter, sie haben bewiesen durch Leistung, ich glaube, das ist in so einer Mannschaft sehr wichtig, dass man einfach Leistung zeigt, dass man sich im Training beweist, dass man über seine Grenzen hinausgeht. Und dann aber auch mit ihrer unbefangenen Art sind sie echt da einfach eine Bereicherung. Zumindest habe ich das so empfunden, wenn ich als mal auf einer Auswärtsfahrt jetzt in der Saison mal ausnahmsweise mit dabei war, dass sie beide eine große Bereicherung für uns sind.
Ja, bei Philipp Auhanso ist es ja vor allen Dingen so, ist mein Eindruck, der hat einfach ein unfassbares Selbstvertrauen. Das finde ich für einen Spieler seines Alters total geil. Also wir haben den ja in der European League bei Spielen erlebt, dass dem seine breite Brust nach dem Spiel überhaupt noch in Flieger auf den Rückweg gepasst hat, das war tatsächlich ein Knaller. Und ich glaube, dass wir mit solchen Leuten, und du hast ja jetzt auch noch den einen oder anderen noch angesprochen, Kaspar Feigl hat ja jetzt auch relativ viele Spielanteile bei uns noch bekommen gehabt. Ich finde das ein Kracher. Du hast jetzt aber auch von Perspektive gesprochen. Welche Perspektive kann man denn, wenn wir jetzt mal beim Beispiel von David bleiben, Philipp ist ja schon in unserem Profikader, was für eine Perspektive kann man einem solchen Riesentalent bei den Löwen bieten? Also wie wird es zum Beispiel nächste Saison mit David weitergehen?
Also zum einen ist die Perspektive ja die komplette Infrastruktur. Also bei den jungen Löwen angefangen, die Ausbildung, die sie da genießen dürfen, die auf einem sehr hohen Niveau ist, wo wir ganz tolle Trainer haben mit einem Michel Abt, mit einem Daniel Hase. Also sind wir ja echt erstklassig aufgestellt. Und dann aber, wie es dann weitergeht. Und da war es für uns aus Rhein-Neckar-Löwensicht sehr wichtig, dass wir bei der Auswahl der Trainer oder des Trainers in Zukunft immer da auch ein Augenmerk drauf haben. Also es war für uns ein wichtiges Thema, dass ein zukünftiger Trainer, sei es Klaus oder Sebastian Hinze, dass das für sie ein wichtiger Punkt ist, junge Spieler weiterzuentwickeln. Man muss auch so ehrlich sagen, Nico hat manchmal gesagt, naja, ich kann jetzt nicht hier Champions League spielen und gleichzeitig Ausbildungsverein sein. Also es ist schon eine sehr schwere Aufgabe, das beides unter einen Hut zu bekommen. Und man wird da sicherlich nicht immer jedem gerecht, weil wir können nicht immer einen 18-Jährigen dann immer spielen lassen. Und man sieht in der Bundesliga, dass selbst gegen Clubs, die weiter unten spielen, mussten wir ja jetzt auch in dieser Saison schmerzlich erfahren, dass sehr ernst werden kann und man da nicht mit 15 Toren führt und dann noch locker mal eben den 17-Jährigen reinlassen kann. Aber für uns ist es im Verein eben wichtig, die Talente zu fördern und allein das, die Art des Trainings, die sie da mitnehmen dürfen, haben wir jetzt auch schon Philipp und David bestätigt, dass es sie täglich weiterbringt, auf diesem Niveau trainieren zu dürfen. Bei David, der profitiert natürlich jetzt auch nochmal von den Verletzungen, die wir in der Saison haben, dass er einfach da auch im Training enorm gefragt ist. Auch Max Grube, der ja auch schon mal offiziell im Tor stand, der aber in vielen Trainings wie selbstverständlich mit dabei ist und das macht die Jungs ja besser, auf dem Niveau schon trainieren zu dürfen. Und ich glaube, da können wir den Jungs eine gute Perspektive aufzeigen.
Absolut. Wir bekommen nächstes Jahr auch noch ein Riesentalent aus Minden, Juri Knorr. Man hört ja viel, man liest viel. Das war ein Transfer, wo ganz Handball-Deutschland so oh, okay, gesagt hat. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass er vielleicht sogar schon mit Erwartungen so ein bisschen überladen wird oder überladen werden könnte, auch von Fans und Co.?
Ja, ich finde schon, dass man da einfach umgangssprachlich, würde man sagen, einen Ball ein bisschen flach halten sollte. Er ist auch ein sehr bodenständiger, sehr ehrfürchtiger Typ, ein sehr ruhiger, besonnener, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Und ich glaube, man muss ihm jetzt einfach mal die Zeit geben und einfach mal, wir freuen uns drauf. Andi hat richtig Lust drauf, ihn da in seiner Ausbildung, in seiner Weiterentwicklung zu helfen. Ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, dass Andi nicht den Anspruch hat, ich will jetzt 60 Minuten durchspielen, sondern es liegt ihm was dran, sein Erbe quasi weiterzugeben und etwas von seinem Können, und er ist ja den Rhein-Neckar-Löwen unheimlich verbunden, da auch einem Spieler weiterzugeben. Und das, ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen für Juri, die er finden kann, und wir werden ihn mit allem Möglichen unterstützen, aber man muss jetzt auch ein bisschen ihm einfach die Chance geben, in Ruhe anzukommen.
Es gab ja auch Kritik an diesem Transfer. Du bist ja teilweise auch von anderen Kollegen deines Fachs ja teilweise auch persönlich mehr oder weniger angegriffen worden. Kannst du das nachvollziehen? Also einen ähnlichen Aufschrei wegen Sander Sargosen oder Philipp Weber gab es zumindest nicht.
Ja, ich glaube, die Situation war eine andere, weil wir es quasi gewagt haben, in der Corona-Pandemie einen neuen Spieler zu verpflichten. Also erstens war das, hat Juri Knorr nicht das finanziell stärkste Angebot angenommen, was ihm auf dem Tisch liegt, sondern wir konnten ihm die sportliche Perspektive und die Perspektive der Löwen klar machen, in welche Richtung wir uns entwickeln, und das war für ihn anscheinend ein spannendes Projekt, dem er sich gerne angeschlossen hat. Und andererseits, also wenn ich die Möglichkeit habe, also ich muss ja an die Zukunft denken, ich muss ja optimistisch in die Zukunft gehen und unseren Verein diese Weiterentwicklung weiterführen. Ich kann ja nicht jetzt mich einfach totstellen und denken, okay, es war jetzt Corona und wir müssen jetzt einfach nur noch sparen. Wir müssen vorausschauen, und da war das meines Erachtens ein sehr guter Transfer, und ich glaube, der eine oder andere, der sich da kritisch geäußert hat, da war vielleicht auch ein bisschen Neid in dem Fall schon dabei, dass derjenige den Juri vielleicht in einem anderen Trikot gerne gesehen hätte. Aber damit kann ich umgehen, da bin ich eher stolz drauf, dass es geklappt hat.
In Gelb gefällt er mir auch besser. wird ihm sehr, sehr gut stehen, bin ich mir ziemlich sicher. Bei Juri habe ich aber auch das Gefühl, dass er gut beraten ist einfach. Ne? Ich denke, dass er auch viele, viele Gespräche natürlich auch mit seinem Vater Thomas führt, der ja auch Profi war. Ich glaube, dass es dass es dem Jungen wirklich darum geht, seine Karriere, also ich glaube, es geht ihm in erster Linie auch tatsächlich nicht darum, wo kann ich jetzt in den Jahren die größte Kohle abgreifen, sondern der will sich weiterentwickeln. Und er hat nun mal einen ähnlichen Spielstil, wie Andy den pflegt. Und also ich finde, es gibt keinen besseren Club für ihn als bei uns momentan.
Ja, und da haben wir auch einfach gut zusammengearbeitet, muss man ja auch mal sagen. Also da hat Andy einen guten Job gemacht, der von Anfang an da mit in die Gespräche mit einbezogen wurde. Da hat Olli einen guten Job gemacht, ihn für die Löwen zu begeistern, und da haben wir das gemeinsam geschafft.
Auf jeden Fall haben wir, vor allem du, aber auch alle anderen bei den Löwen, sehr cool reagiert, als so ein bisschen die Schüsse quer durch die Liga kamen. Apropos, weil wir bei dem Thema gerade schon sind, wie hast du diesen etwas bizarren Angriff von deinem Kollegen Bob Hanning auf die MT-Melsungen erlebt?
Puh, das ist aber dünnes Eis, auf das du mich jetzt hier begibst. Da muss ich ja aufpassen, was ich da sage. Naja, also als Geschäftsführerin eines Handballclubs finde ich schon den Angriff schon sehr heftig, muss ich sagen. Ne? Also da bei Bob ist es halt schwierig, weil es immer diese zwei Ämter gibt. Deswegen weiß ich nicht, welchen Hut er in dem Moment aufhatte, als er das gesagt hat. Ich würde zumindest ich würde das nicht tun, über einen anderen Geschäftsführer oder einen anderen Verein so zu urteilen. Aber das ist Sache von Bob und von Berlin. Aber das sehe ich schon auch kritisch. Und
aber sprecht ihr anderen Geschäftsführer in der HBL da schon auch untereinander über solche Situationen, oder ist das dann schon eher so, dass man da dann so die Scheuklappen so, das sollen die beiden miteinander ausmachen?
Ja, natürlich reden wir da drüber. Also jetzt auch 7., 8. Juli treffen wir uns das erste Mal wieder seit langem in Köln zur Ligatagung. Und da sitzt man ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr geht mit Corona-Verordnung und so weiter, aber in der Regel sitzt man da ja auch abends beim Abendessen oder dann später noch an der Bar dabei. Und natürlich kommen da auch solche Themen auf. Und da gibt es, so wie in der normalen Arbeitswelt auch, da gibt es Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, mit denen hat man viel mehr zu tun. Da freut man sich, wenn die neben einem beim Abendessen sitzt, weil man weiß, man hat ganz viel zum Austauschen. Dann gibt es welche, mit denen hat man weniger zu tun. Aber das ist so wie in einem normalen Unternehmen auch.
Also ich fand auch, das kann man auch noch ganz kurz erwähnen, da machen wir auch einen Haken dran, ich fand auch, dass Axel Gerken relativ souverän auf diese Situation reagiert hat. Ich glaube, er hat es nicht kommen sehen, aber ich fand, dass er da relativ souverän aus dieser Nummer dann auch am Ende rausgekommen ist. Zum Glück ist das ja nicht unser Problem gewesen. Wir schauen jetzt schön weiter auf uns, und da gibt es auch gute Nachrichten, denn seit letzter Woche können die Dauerkarten für die kommende Saison vorbestellt werden. Bis zum 31. Juli sind erst einmal alle dran, die bereits eine Dauerkarte hatten. Kannst du uns erklären, was man sonst noch so beachten muss? Es gab ja ein paar kleine Änderungen.
Ja, wir müssen uns einfach der aktuellen Situation anpassen. Ja, es ist so, dass wir das nicht alles selbst bestimmen wollen. Wir können, also wollen schon, aber können nicht. Wir sind jetzt in den Dauerkartenverkauf gegangen, etwas später als normal, weil wir noch abwarten wollten, ob noch etwas von der Politik kommt, damit wir einfach mehr Planungssicherheit haben. Es kamen aber auch viele Dauerkarteninhaber auf uns zu, die gesagt haben, wann können wir denn endlich kaufen? Wir wollen doch jetzt, wir wollen planen. Es ist so, dass man in einer bestimmten Preiskategorie die Dauerkarte erwerben kann. Wir können im Moment aber noch nicht die Plätze garantieren. Also wir schauen natürlich, wenn der liebe Herr Meier seit 10 Jahren seinen Platz hat, dass er den dann auch in der nächsten Saison bekommt. Also wir versuchen da wirklich alles, was in unserer Macht steht. Aber wenn gerade dieser Platz gebraucht wird, um zum Beispiel 1,5 Meter Abstand zu gewahren, dann sind uns die Hände gebunden. Und dann kann es sein, dass man innerhalb der gewählten Preiskategorie eben einen anderen Platz zugewiesen bekommt. Das könnte sein, aber bis September ist noch lang. Am 11. September haben wir das erste Heimspiel. Bis dahin kann sich noch viel ändern. Ich bin da vorsichtig, weil es kann sich in beide Richtungen ändern. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wir haben da Interpretationsschwierigkeiten, wenn ich die Verordnung, weil ich da doch eher optimistisch bin, so auslege, wie ich sie verstehe, dann dürften wir eventuell 60% Zuschauer wieder in die Halle lassen. Das würde bedeuten, dass doch dann viele auf ihrem geliebten Platz oder zumindest in der Nähe sitzen dürfen. Und wir hoffen, dass die Solidarität da nicht abreißt, dass immer noch die Fans wieder in die Halle kommen wollen und da sein wollen. Und das gibt uns natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit. Anders als in der letzten Saison ist es so, dass man nur eine verbindliche Vorbestellung macht und wir die dann quasi im System erst einbuchen, wenn dann die Spiele tatsächlich erst stattfinden. Okay. Weil wir gesagt haben, wir können es den Fans nicht mehr zumuten, jetzt einfach wieder diese Geisterkarte, wie wir sie genannt hatten, zu kaufen und dann am Ende kommen wir dann und sagen, okay, bitte verzichtet, so machen wir es nicht diesmal. Es ist so, dass man dann wirklich nur das bezahlt, was man dann auch gesehen hat, beziehungsweise wir dann in den Verkauf gehen oder in die feste Buchung gehen. Es ist aber trotzdem eine verbindliche Bestellung, weil wir diese Planungssicherheit für uns einfach auch brauchen. Aber dann gehen wir in die Buchung erst rein, wenn dann feststeht, okay, der Herr Meier darf so und so viel mal auf dem Platz sitzen.
Das ist ja auch ein unfassbarer organisatorischer Aufwand, den wir da auf uns nehmen, damit unsere Fans ihre Plätze so behalten können, sage ich mal. Finde ich aber ja, gut. Wahnsinn. Also finde ich super, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Vor allem, ich habe jetzt mit meinem kleinen Hauptschulgehirn ganz kurz mal durchgerechnet, das wären ja fast 7000 Zuschauer.
Mhm, sogar fast 8000 mit meinem Gymnasium-Gehirn.
Sehr schön. Ja, ich hatte 60% von, ich glaube 13,2 ist die offizielle, oder?
Genau.
Okay, ich habe jetzt dann die Hälfte genommen, das sind okay, nach meiner Berechnung 6,5.
Ja.
Und dann
vielleicht davon, hast du auch recht,
davon,
ja.
Dann nochmal 10%. 10% von,
also 1300 nochmal drauf.
Du hast recht. Doch, du hast recht. Dann sind wir bei fast 8, 7,5, 8. Ja.
Genau.
Grob überschlagen.
7,9.
Du hast aber ja auch schon was angesprochen, was worüber man natürlich auch sprechen muss. Glaubst du, dass dieses Vertrauen überhaupt schon sofort wieder da sein wird in Großveranstaltungen? Glaubst du, dass diese Auslastung tatsächlich auch direkt möglich ist? Ich meine, wir haben überragende Fans, keine Frage. Die werden auch Bock haben, aber glaubst du, dass es auch ein paar gibt, die sagen, das ist mir alles noch zu gefährlich?
Das muss ich sagen, ist ein sehr spannendes Thema, weil ich bin mal wirklich gespannt. Da ist ja auch schwer, eine Planung zu machen. Ne? Von was gehen wir denn aus? Und wir hatten jetzt gerade am Wochenende vom SWR mit dem Oberbürgermeister zusammen, mit dem Bülent Ceylan, den du ja auch gut kennst, eine Talkrunde, wo wir uns auch darüber ausgetauscht haben. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Ich glaube, die Leute brauchen noch ein bisschen, aber eigentlich ist es doch in uns drin. Also wir sind soziale Wesen, wir wollen den Austausch und ich hoffe, dass wir als Sport auch wieder diesem gesellschaftlichen Auftrag nachkommen können, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir sind eine Ventilfunktion für Menschen, die sich einfach mal auch auslassen können, die sich aufregen können, wenn, keine Ahnung, ein Uwe Gensheimer mal das Tor nicht trifft oder so. Das ist auch in Ordnung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diesem gesellschaftlichen Auftrag wieder nachkommen können. Und ich hoffe einfach, dass es einfach in uns drin ist und dass wir diese Stimmung bald wieder erleben dürfen.
Ich hoffe es auch. Bin super gespannt. Hab da, also wenn ich dann wieder sehe, wir haben eine Saisoneröffnung im Castival, wo einfach wieder tausende Leute da sind, sofort, weil die Löwen rufen und die Leute kommen. Ich glaube schon, dass wir da die besten Voraussetzungen haben, um die Halle auch direkt wieder pickepacke voll und vor allen Dingen dann auch laut zu haben. Ich habe ja mehrfach betont, das betone ich auch nach wie vor, also wie laut wir schon wieder für 250 Leute waren, gerade auch gestern wieder gegen den THW. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Da brauchen wir uns in der Liga vor absolut niemandem zu verstecken.
Und ganz kurz an der Stelle auch großes Dankeschön an die Trommler.
Hm? Ja.
Also die
das,
ganze
Du meinst
Saison,
an das Aufbauteam, das sich Trommeln genommen hat? Oder?
Die Mitwirkenden, oder? Laut Verordnung Mitwirkende, ganz wichtig. Aber ja, also wir hatten ein Spiel in der Euroleague ohne Trommler, das allererste.
Holstebro.
Also das war das schlimmste Spiel in meinem ganzen Leben, wo ich gesagt habe, nee, sowas dürfen wir hier nie wieder erleben. Und was die Trommler da geleistet haben, war echt gut. Also so eine Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen, weil das war ja auch nicht immer schön. Ne? Und die haben uns da immer hochgehalten und das war echt gut.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es war ja immer auch, also was diese Saison auch für kuriose Blüten getrieben hat, wo es dann auf einmal darum ging, ja, die Mannschaft soll jetzt aber zu den Trommlern und sich eventuell noch irgendwie verabschieden und bedanken. Dann wiederum würde man im Fernsehen aber sehen, dass da ja Trommler sind. Vor allen Dingen, wir müssen ja auch eins mal ganz kurz festhalten, wir haben uns ja relativ stringent an die Dinge gehalten. Wir haben tatsächlich auch nur diese 10, ich glaube es waren 10 genau. bis 15 Trommler, die 10, dann 10, ja. die dann da getrommelt haben. Und am Ende hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir einen Haken dran haben an dieser Situation. Ja. Aber nach diesen jetzt zwei sehr verrückten Saisons, gibt es überhaupt eine Zielvorgabe, wie viele Dauerkarten wir verkaufen möchten?
Möchten, also intern haben wir darüber gesprochen, auch auf Grundlage der Verordnung, weil wir gesagt haben, okay, wenn das und das eintritt, dann können wir wahrscheinlich unsere Dauerkarten bedienen. Aber nein, keine offizielle Vorgabe. Wir müssen da jetzt erstmal einfach abwarten, den Leuten auch die Zeit geben. Ich hoffe, es hat jeder in uns das Vertrauen, dass wir wirklich verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen, dass wir, wenn es notwendig ist, alle Sicherheitsvorkehrungen, also wir haben ja auch jetzt, jeder hat also 2 Reihen Abstand, 3 Plätze rechts und links und wir haben noch eine Maske auf. Also sicherer wird man beim Einkaufen auf gar keinen Fall sein.
Denke ich auch nicht. Ich hoffe aber tatsächlich, dass diese Maskenpflicht mit als erstes fällt, weil wenn die Leute geimpft sind, wir sie eventuell sogar noch testen oder dass sie diesen Test mitbringen müssen. Man kann sich ja mittlerweile, und das finde ich auch gut in Deutschland, die Infrastruktur an Corona-Tests ist ja überragend. Also alleine auch hier jetzt...
Gehst sitzen, rüber zum Mediamarkt
genau. Und
gehst in das Zelt.
Ja, apropos, da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen. Es ist der erste Podcast seit... 1,5 Jahren, glaube ich, den wir live vor Ort machen. Das haben wir, wir sitzen wieder in einem Raum, also immer noch mit Abstand, klar, und die Lüftung läuft auch, aber wir sitzen wieder in einem Raum. Das finde ich total cool. Das war ein Gefühl, was wir lange nicht hatten.
Schon erfrischend, ne?
Voll, wir hatten noch nachgeguckt. Ich war davon überzeugt, der letzte Podcast live war mit Steffen Fäth, weil ich noch weiß, dass wir da ein Foto gemacht haben mit Ellenbogenbegrüßung und so. Tatsächlich war Blacky Schwarzer, wir haben es nochmal nachgeguckt, war der letzte Live-Podcast, bevor dann der nächste nicht mehr live mit Uli Steinhauser war und der hat uns dann ja schon aufgeklärt. Da war die Liga auch, glaube ich, schon unterbrochen zu dem Zeitpunkt.
Also in dem Zusammenhang möchte ich auch loswerden, ganz großes Lob an dich, an das gesamte Team. Ich schaue sie jetzt gerade an, die jetzt hier im Raum sitzen, aber auch an das gesamte Team von der Geschäftsstelle. Also Voll. Es war ja für alle eine riesengroße Herausforderung, weil das macht uns aus, diese Nähe zu unseren Fans. Das ist das, was uns ausmacht. Aber wie willst du Nähe erreichen, wenn du nicht nah rangehen darfst? Ne? Du darfst keine Events machen, du darfst keine Pressekonferenzen machen, du darfst keine Autogrammstunden machen. Und dass sie das alles geschafft haben, einfach sich kreative Ideen immer wieder zu überlegen. Die Geistershow ist eine ganz tolle Idee daraus gewesen, noch viele andere, die Heimspielboxen, die wir hier in der Geschäftsstelle alle gemeinsam gepackt haben und an die Sponsoren verschickt haben, weil da viele auch auf die Gelder verzichtet haben und dann ein kleines Dankeschön bekommen haben und so weiter. Da waren ja unzählige Sachen noch dabei. Also da habe ich größten Respekt und bin ich ganz stolz auf mein Team hier in der Geschäftsstelle und alle Partner auch drumherum.
Absolut. Also wir waren mit Abstand, glaube ich, der Club, der die kreativsten Lösungen gefunden hat, um einfach die Nähe zu den Fans wieder herzustellen. Und was das angeht, waren wir immer schon ein besonderer Club und ich hoffe, das werden wir auch wieder, weil du hast es angesprochen, Autogrammstunde. Ich kenne keinen Handballclub auf der Welt, bei dem hunderte Kinder und Menschen auf dem Spielfeld stehen, während die Kinder unserer Spieler am Tor noch Handball gespielt haben, stehen bei uns hunderte Kinder auf dem Spielfeld und holen sich Autogramme von ihren Helden. Also diese Möglichkeit, die gibt es woanders nicht. Das ist so ein Fund, so ein Potenzial und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir das natürlich dann auch ausnutzen dürfen. Also ich glaube, wir könnten es ausnutzen, wir hätten es ausnutzen können, aber da müssen wir natürlich wieder hinkommen. Aber das Problem könnte Delta heißen. Die indische Corona-Variante ist ja jetzt neuerdings nicht mehr Zahlen. Also es war ja erst B117, die glaube ich jetzt Beta heißt. Und die Delta-Variante, das ist jetzt die indische Variante. Machst du dir Sorgen, dass es wirklich noch diese neue Corona-Welle im Herbst geben könnte?
Ja, schon. Also ich verstehe es nicht ganz, muss ich sagen, weil jetzt war ja erwiesen, dass die Impfstoffe auch gegen die Mutationen schützen. Und wenn das wirklich nachgewiesen ist, wenn es wissenschaftlich belegt ist, dass es so ist, und wenn wir eine gewisse Impfquote haben, sei es 70%, 80%, hieß es ja damals am Anfang, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber das sehe ich im Moment noch nicht. Also was muss wirklich passieren, damit es wirklich noch dann wieder ganz normal ist?
Wir waren letztes Jahr um diese Zeit und vor allen Dingen auch in der Saisonvorbereitung, wenn ich mal an den BGV-Cup denke, waren wir schon mal genauso weit und waren auch schon dabei, dass wir gesagt haben, es werden wieder ein Teil Zuschauer kommen und so. Klar, wir hatten die Impfungen nicht, aber ich glaube, dass die Impfungen schon das Faustpfand sein müssen.
Ja, deswegen, also ich bin da schon vorsichtig geworden, weil man doch in dem letzten Jahr immer euphorisch war und sich gefreut hat, oh ja, da kommen Öffnungen, jetzt wird's wieder gut, und dann gab es wieder einen auf den Deckel, ne? Und dann wieder alles, alle Pläne wieder in die Mülltonne geworfen und so. Also wir waren ja immer gerüstet mit Hygienekonzepten und so weiter, und dann war wieder alles für die Tonne. Deswegen bin ich da schon vorsichtig optimistisch, aber die Situation ist ja doch jetzt mit den Impfungen, wie du sagst, schon eine andere, als sie damals war, und dann muss es jetzt wieder vorangehen. Also gibt gar keine andere Möglichkeit.
Absolut. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir beide geführt haben, ich glaube am zweiten oder dritten Spieltag, wo du sehr optimistisch warst, dass wir bald wieder Zuschauer haben, und ich bei sowas leider echt voll der Pessimist bin, und wir uns darüber unterhalten hatten und du gesagt hast, ich weiß nicht, ob wir das packen, wenn wir eine ganze Saison ohne Zuschauer spielen. Mhm. Jetzt sitzen wir hier und haben insgesamt 750 Zuschauer in dieser Handballsaison in der Arena gehabt. Gab es diesen Moment, wo du wirklich gedacht hast, wir packen es nicht, finanziell als Club?
Es gab Momente, wo ich überlegt habe, wie es weitergehen soll, ja. Also für mich ist da die größte Stütze in den Themen der Sebastian Grüne, mein Stellvertreter, und wir tauschen uns da wirklich alles aus. Also wir haben vor dem Video gesessen in dem Homeoffice, und wir wussten wirklich nicht mehr, ob wir im nächsten Monat noch die Gehälter überweisen können. Oje, komme ich ins Stottern bei dem Thema, weil das war schon eine sehr, sehr schwere Zeit, ne? Dann natürlich privat noch Homeschooling noch dazu und diese ganzen kritischen Themen. Du kannst ja nicht nebenbei mit einem Spieler über einen Gehaltsverzicht sprechen, wenn deine Kinder gerade Hilfe bei der Matheaufgabe brauchen. Also das war schon für uns alle eine große Belastung, und ja, letzten Endes haben wir es gemeinsam hinbekommen, ne? Also nur durch wirklich die Fans, die verzichtet haben, die, also ich möchte es auch gar nicht auf dieses Finanzielle nur runterbrechen, weil das war auch der emotionale Beistand, weil es gab Situationen, wo ich auch gedacht habe, boah Mann, also wo auch meine Familie gesagt hat, warum machst du das denn? Also warum machst du dich gerade so kaputt für, du musst ja auch auf dich selbst aufpassen, und wo ich dann aber, ja, da kamen immer mal wieder Briefe oder E-Mails oder an unsere Info-Ad-Adresse, die mir dann weitergeleitet wurden, wo meine Mitarbeiter auch gedacht haben, okay, die können, glaube ich, mal kurz ein paar nette Worte, tun ihr ja dann auch mal gut. Und das hat mir dann geholfen, durch diese, also emotional gesehen, durch diese Krise durchzukommen, weil ich gedacht habe, boah, nee, also wenn jetzt so viele wirklich verzichten und so viele für die Löwen kämpfen, dann kommt das doch überhaupt nicht in Frage. Wir müssen weiterkämpfen. Und das haben wir gemeinsam getan, dann die Spieler mit ins Boot geholt. Was Gehaltsverzicht angeht, da sind wir sehr transparent umgegangen. Ich habe alle Zahlen einfach, so wie ich sie mit dem Aufsichtsrat teile, 1:1 hier gesagt, das ist der Fakt, die Zahl steht da unten, diese rote Zahl. Ich habe mich auch damit befasst, wann muss ich einen Insolvenzantrag eigentlich ausfüllen, ja, weil ich ja dann persönlich auch haftend bin, war mit unserem Steuerberater da viel in Kontakt. Und dann, als wir aber gemerkt haben, okay, wir können die Saison weiterspielen, das bedeutet, wir können unsere Sponsorenverträge halten, das bedeutet, wir haben diese Einnahmen schon mal auf der Habenseite. Und dann die Gespräche mit den Sponsoren, dass wir gesagt haben, okay, wir können, keine Ahnung, die T-Shirt-Kanone, die wir verkauft haben in einem Vertrag, können wir ja nicht, bringt ja nichts, wenn ich jetzt Rewe-T-Shirts in einen leeren Rang feuer, wo keine Zuschauer sitzen, logischerweise, dass dann diese Partner bereit waren, Ersatzleistungen anzunehmen und mit uns ins Gespräch zu gehen. Und dann hat man gemerkt, okay, wenn wir diese Einnahmen jetzt auch sichern, dann muss es irgendwie klappen. Dann kam die Staatshilfe noch, ganz großer Punkt. Ohne die wäre es überhaupt nicht gegangen. Da ist die Situation jetzt so, dass das eben, man kann 80% der Ticketing-Erlöse da geltend machen, was ja ein fantastisches Angebot ist. Und wir sind da dankbar für jeden Euro, den wir bekommen haben. Und da war die ganze Zeit die Grenze bei 800.000. Die wurde dann vor vier Monaten ungefähr, da war auch gerade so die ganz kritische Zeit bei uns, wo wir wirklich nicht mehr wussten, okay, geht's jetzt weiter oder nicht. Dann wurde das in der EU-Kommission, wo wir auch für gekämpft haben, innerhalb von Deutschland, dass es angepasst wird, wurde auf 1,8 Millionen Euro angehoben. Und da ist es jetzt aber immer noch für die großen Vereine finanziell gesehen, weil einfach dieses Delta, wenn du normalerweise, sagen wir mal, 4 Millionen Ticketing-Erlöse hast und jetzt stehen da 1,8 Millionen Staatshilfe, dann ist einfach dieser Gap, neudeutsch gesagt, enorm hoch. Wenn du normalerweise 2 Millionen hast und da stehen jetzt 1,8 Millionen, kriegst du es ja irgendwie hin. Und deswegen ist es jetzt für die großen Vereine, wir haben die Saison alle so gut abschließen können, also gut in Anführungszeichen mit dem Verzicht, mit der Hilfe von Partnern, Sponsoren und Fans. Aber es ist jetzt auch nicht, dass wir sagen, okay, gut, wenn jetzt nochmal was kommt, dann beantragen wir halt nochmal, weil wir können nichts mehr beantragen. Wir haben das Maximale erreicht. Deswegen, ja.
Ja, also ich auf jeden Fall, das ist mir auch echt nochmal wichtig. Ich war sehr stolz darauf, dass du als unsere Geschäftsführerin wirklich die, ja, die Speerspitze warst, auch bei der Politik. Ich fand es total stark, wie du im aktuellen Sportstudio der größten Sportsendung, die es in Deutschland gibt, gesessen hast und einfach auch diesen Kampf ausgefochten hast, eigentlich auch für die Handballgemeinschaft. Deswegen fand ich es dann eigentlich noch umso mehr daneben, dass es da Kollegen gibt, die halt dann aufgrund eines Spielertransfers dann irgendwie diese Karte spielen, naja, Staatshilfen annehmen und dann aber einen Spieler kaufen. Das hat mich dann noch umso mehr aufgeregt. Also an dieser Stelle, glaube ich, spreche ich für alle Löwenfans, wenn ich einfach mal Danke sage dafür, dass du das gemacht hast und dass du dich so aufgeopfert hast dafür, weil dieser Verein ist es wert, das sage ich aus voller Inbrunst, und ich glaube, dass dieser Verein dir, uns, das auch irgendwann zurückzahlen wird, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass wir in der Zukunft noch wirklich an diese Situation zurückdenken und sagen, wisst ihr noch damals, da wusste man nicht, wie es weitergeht, und heute stehen wir, was weiß ich wo.
Danke.
Das ist mir wichtig, dass das mal
tut gut,
dass das mal gesagt wird. Ich finde es auch schön, dass du immer wieder diesen Zuspruch bekommen hast zwischenzeitlich. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig in so einer Situation, wo ja auch jeder ein bisschen mit sich selber beschäftigt ist. Du hast es selber angesprochen, du hast dann privat auch noch Homeschooling, und man hätte sich ja mit den Kindern hinsetzen können und sagen können, ein Handballspieler verdient x Euro im Monat, er verzichtet auf und dann schön den Dreisatz mal ausprobieren.
In der ersten Klasse noch nicht so weit.
Na okay, nee, das stimmt absolut. Prozentrechnung ist da noch nicht so das große Thema. Aber bis auf Ausnahmen, die es mit Sicherheit gab, muss man auch mal eine Lanze brechen für die Handballgemeinschaft insgesamt.
Ja.
Da hat niemand den anderen im Stich gelassen. Hat dir das auch genauso imponiert, wie es mir imponiert hat?
Voll, voll. Also wenn ich da... Also an den Austausch denke, Dirk Schmeschke, Flensburg, Viktor Schilagi, THW Kiel, um jetzt mal so die zwei Top-Clubs zu nennen, mit denen ich auch mit beiden sehr gut klarkomme. Dann, ja, Carsten Günther hatten wir vorhin schon, Björn Seib aus Wetzlar, die ganzen baden-württembergischen Vereine. Also wir haben da eine legendäre WhatsApp-Gruppe, in der wir uns viel austauschen und auch offen miteinander reden. Und das hat uns geholfen, weil die Spieler untereinander ja auch viel reden. Also es hätte nichts gebracht, wenn nur ein Club sagt, wir sind gerade am Ende, wir müssen über einen Gehaltsverzicht sprechen, und die Spieler dann untereinander sich austauschen und sagen, also nee, also bei uns gibt es 100% Gehalt. Ne? Also da musste man schon sich halbwegs abstimmen, zumindest, dass man weiß, okay, dass es die anderen ähnlich machen. Und da war der Austausch total offen und solidarisch und kollegial.
Gibt es da auch eine WhatsApp-Gruppe, was die sportartübergreifenden Clubs angeht? Weil, also das fand ich ja dann auch noch relativ cool. Ihr habt ja mit den Volleyballteams, mit, wie heißt das, Vereine Baden-Württemberg? Nee, wie habt ihr es genannt?
Teamsport
Baden-Württemberg. Das hat ja auch nochmal eine ganz andere Solidarität irgendwie gezeigt.
Stimmt.
Weil man stand ja auch so ein bisschen in so einer Art Generalverdacht, was die normale Bevölkerung angeht, die mit Sport nichts zu tun hat. Wo es immer hieß, ja, nee, ihr rettet da jetzt Fußballclubs mit Millionen Euro, wenn ich jetzt mal, ich als Ruhrpott-Kind natürlich, mein Verein war ja im Endeffekt das schlechteste Beispiel in der Corona-Phase, was man überhaupt nehmen konnte. Schalke 04, ich glaube, die haben Millionen von Landesgeldern von NRW bekommen, um natürlich Leute zu bezahlen, die irgendwie 5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Das ist ja unfassbar. Wurde man da so ein bisschen auch so in so einen Generalverdacht gestellt insgesamt? Weil das sind natürlich Summen, die bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht gezahlt werden, bei den Adler Mannheim nicht gezahlt werden und natürlich natürlich auch bei einem Volleyball-Bundesligisten erst recht nicht gezahlt werden.
Nee, muss ich sagen, kam eigentlich wenig auf das Thema. Also, aber wie gesagt, wir haben uns da zusammengetan, einfach weil wir gesagt haben, ein Verein alleine kann vielleicht bei der Politik, da muss man dem Fußball ein großes Kompliment machen. Die haben einfach eine sehr gute Lobbyarbeit und sind da viel besser vernetzt. Und wir mussten am Anfang ja uns erstmal finden. Also mit wem besprichst du denn so eine Verordnung? Mit wem diskutierst du das? Wer ist denn da auf politischer Ebene eigentlich verantwortlich dafür? Und da haben wir uns jetzt mittlerweile ein gutes Netzwerk aufgebaut, haben uns da mit Basketball, Volleyball, Eishockey und Handball eben zusammengetan. Und ja, da gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe mit den Sprechern von denen und da haben wir auch regelmäßigen Austausch. Und auch da merke ich, dass wir im Handball sehr gut aufgestellt sind. Also, dass wir auch von HBL-Seite unheimlich professionell durch diese Pandemie gekommen sind. Also ein Frank Bohmann mit seinem Team hat da einen sehr guten Job gemacht. Wir haben bis heute wöchentlich unseren Handball-HBL-Schurfix, in dem er uns immer auf den Laufenden hält. Und ich habe das oft bemerkt, dass ich auch persönlich davon profitiere, weil ich diese Informationen einfach habe, weil ich mit der Politik anders ins Gespräch gehen kann, weil er mir schon sagt, wie Teamsport Deutschland, gibt es ja auch, welche Gespräche da mit dem BMI zum Beispiel stattfinden. Und da hat die HBL auch, muss man auch mal sagen und betonen, auch einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Ich war ein bisschen schockiert, ehrlicherweise, wie weit hinten dran alle anderen Sportarten eigentlich sind, wenn es darum geht, in der Politik eine Lobby zu haben. Also Fußball ist ja fast eine Lobby, wie es Zigaretten jahrelang war, wie es Alkohol ist. Also das ist schon, ich fand es ein bisschen erschreckend, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, im Endeffekt ist es aber gut, wenn die anderen dann trotzdem davon profitieren können. Ne? Ja, genau. Also wenn die vorangehen und der Politik mal ganz klar sagen, wir brauchen jetzt Zuschauer und ihr müsst da was machen, dann hat das halt nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn die anderen Sportarten das machen. So ehrlich muss man sein und da haben sie uns schon geholfen.
Absolut, ja. Das muss man differenzieren tatsächlich.
Genau, absolut. Oder Hygienekonzept oder so. Da ist die DFL auch sehr professionell und gut vorangegangen und hat da auch mit dem Handball zusammengearbeitet.
Ja, die hatten also teilweise bessere Hygienekonzepte als unser Bund für Schulen. Muss man, ja, ist traurig, aber leider ist es natürlich irgendwo auch die Wahrheit. Sprechen wir nochmal über die Löwen, über die kommende Saison, über die Mannschaft. Wo sind noch die Baustellen, wo wir noch Spieler holen müssen? Was plant ihr noch? Was kann man dazu sagen überhaupt zu den Planungen momentan?
Wir planen noch auf Außen. Was Neues. Auf der einen Seite kam ja Benjamin Hellander schon mit dazu, der wirklich als ganz, ganz großes Talent gilt, auf den wir uns freuen. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich noch ein junger Mann kommen aus dem Ausland. Wir überlegen uns eventuell noch am Kreis zu verstärken, aber da kann ich leider noch keine Details liefern. Ja, ansonsten, ja, das war's.
Ja, kommt jetzt die spannendste Phase eigentlich wieder. Ne? Wir haben jetzt noch Olympia, das ist ja dann auch nochmal was Besonderes, bevor dann Urlaub ist. Und dann können wir uns alle vielleicht doch nochmal ein bisschen entspannen. Wie machst du das jetzt persönlich? Gehst du jetzt auch noch vor Olympia in den Urlaub? Was planst du, um dich einfach mal auch abzulenken von dieser ganzen Kirmes, die gerade abgeht?
Also gefühlt würde ich am liebsten jetzt morgen in Urlaub gehen und irgendwo 2 Wochen hinfliegen, aber das geht noch nicht so ganz, weil so wie du sagst, im Moment sind noch ganz viele Themen für die kommende Saison am Laufen. Ich mache es jetzt so, dass ich jetzt erstmal 2 Tage in so ein kleines Hotel in der Pfalz gehe, einfach nur eine Stunde Fahrt und die Seele baumeln lasse und ein bisschen im Wald spazieren gehe und einfach mal ganz kurz runterkomme, um ein bisschen Kraft zu tanken. Und dann ist es ja bei mir auch, dass ich an die Ferien gebunden bin. Also ich kann dann erst in Urlaub fahren, wenn die Sommerferien, weil ich logischerweise mit meinen Jungs in Urlaub fahren möchte, wenn die auch Ferien haben. Und deswegen mache ich den Trainingsstart mit, mache da noch ein paar Termine und fahre dann für 2 Wochen mit meiner Familie in Urlaub nach Italien und nach Österreich.
Ah, schön. Bist du dann eher im Team Pool-Strand, Team Aktivurlaub oder wir machen das, was die Kinder wollen?
Genau. Ich bin im Team am liebsten Strand. Mein Lebensgefährte, mein Partner ist im Team Aktivurlaub und deswegen müssen wir uns da immer arrangieren, aber das klappt ganz gut und letzten Endes schauen wir immer, dass wir auch viel Kinderprogramm mitmachen, weil wenn die Kinder glücklich sind, das kann glaube ich jeder bestätigen, dann hat man auch selbst einen schönen Urlaub.
Absolut. Ja, Italien, Österreich hört sich nach Autofahrt an dann, oder?
Ja, wir haben zu einem Zeitpunkt gebucht und ich bin da insgesamt relativ vorsichtig gewesen, was Corona angeht, wo mir einfach nicht nach Fliegen zumute war. Und ich hatte aber so einen Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt auch irgendwas planen. Ich brauche irgendwas, worauf ich mich freuen kann. Und dann haben wir damals gedacht, okay, wir machen so Risikostreuung und machen Italien und Österreich und eins von beiden wird auf jeden Fall funktionieren. Und ja, in die Nähe von Venedig werden wir mit dem Auto fahren und da auf dem Campingplatz so ein Mobile Home, wo die Kinder schön rumspringen können, ganz in der Nähe vom Meer. Und ja, da freue ich mich drauf.
Das klingt schön. Ja, für lange Flugreisen und Massentourismus fehlt mir ehrlicherweise auch noch komplett die Fantasie. Zug habe ich mich schon wieder getraut, aber Flieger, boah, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, weil da ist ja Vollbesetzung. Da ist ja wieder kein Platz zwischendrin gelassen. Hast du die Hoffnung, dass die Leute jetzt irgendwie es im Sommer dieses Jahr schaffen, ein bisschen vernünftig zu bleiben? Oder hast du die Befürchtung, das läuft wie letztes Jahr und jeder macht wieder irgendwie, was er will und schleppt wieder alles Mögliche von Delta, Beta, Gamma-Varianten wieder alles ein bei uns?
Also ich befürchte schon, dass es viele gibt, die es sehr ins Ausland zieht und die da einfach die Freiheit auch brauchen und rauskommen müssen. Ich kann das ein Stück weit auch schon verstehen. Aber ja, ich habe für mich eher den vorsichtigen Weg gewählt und wir werden da auch immer noch drauf achten. Wobei jetzt bald die zweite Impfung und dann muss man ja auch schauen, dass das Leben wieder weitergeht. Ne?
Absolut. Was macht es mit dir, wenn du im Fernsehen siehst, dass in Budapest ein ausverkauftes Fußballstadion steht und ohne Masken dort Fußballfeste in Anführungsstrichen gefeiert werden?
Also das fand ich schon komisch. Also das fand ich persönlich jetzt nicht der Zeit angemessen. Ne? Also so ein bisschen auf der Bremse bleiben und ein bisschen mit Vorsicht und so. Und dann lieber dann halt flächendeckender das Ganze in Angriff nehmen und nicht wieder dann mit der Keule kommen müssen und alle quasi in Quarantäne stecken müssen. Also dann lieber mit Bedacht und langsam öffnen und ja.
In den USA sind tatsächlich auch alle möglichen Eishockey-Stadien schon wieder ausverkauft. Die sind aber natürlich auch von der Impfung her ja weit, weit enteilt, was uns angeht. Ungarn ist ja natürlich auch nochmal, war ja generell jetzt ein großes Thema. Die große Regenbogen-Debatte hast du ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen mitverfolgt. Wir haben uns ja, das war ja eigentlich unser letztes großes Highlight vor der Corona-Pandemie, Tag der Vielfalt gegen TSV Hannover-Burgdorf, das erste Spiel von Martin Schwalb damals in der SAP-Arena, unsere Jungs mit Regenbogenrückennummern und das war ein super geiler Tag. Mhm. Wir positionieren uns da ja schon auch sehr klar. Wie hast du diese Debatte verfolgt?
Aber schon seit Jahren positionieren wir uns da sehr klar und ich finde es ein wichtiges Thema, aber für mich persönlich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit. Also für mich ist es überhaupt gar kein Thema. Und genauso wachsen meine Kinder auf und ich hoffe, dass es in dieser Generation auch kein Thema ist. Und also das merkt man ja, wie Kinder an so eine Sache herangehen. Für die ist es egal, ob jemand lila, weiß, schwarz ist. Es ist, kommt nur drauf an, wie er sich verhält und wie er mitspielt und wie er einfach drauf ist. Und das finde ich das Wichtige. Ich finde es wichtig, dass das Thema angesprochen wird, dass es diskutiert wird, weil es ja leider keine Selbstverständlichkeit gibt, weil es immer noch bescheuerte Leute gibt, für die das eben immer noch leider ein Thema ist. Aber für uns als Club ist es ja einfach selbstverständlich, dass man Menschen beurteilt, eben danach, wie sie sich verhalten und nicht, wo sie herkommen oder sonstige Handicaps verurteilt.
Ja, da fällt mir mal ein, dieser wunderbare Facebook-Spruch, der da mal rumging auf die Frage, hast du viele Ausländer im Kindergarten? Und das Kind dann sagt, nee, bei uns sind eigentlich nur Kinder. Das ist für mich, das fasst schön eigentlich alles zusammen, was man dazu wissen muss und sagen sollte.
Mit solchen kleinen Dingen kann der Sport schon auch zum Brückenbauer werden. Ne? Wir haben da schon eine Strahlkraft und die müssen wir in diesen Feldern auch nutzen. Also ich würde niemals mich für eine bestimmte Partei positionieren oder Wahlkampf machen oder mich von jemanden da einnehmen lassen. Ich finde, da muss der Sport immer neutral sein. Aber für solche gesellschaftspolitischen Themen, da müssen wir es einfach nutzen, dass wir da eine Strahlkraft haben.
Und es war ja auch ein voller Erfolg für uns. Also dieser Spieltag war, und ich hoffe auch, also Tag der Vielfalt wird es wahrscheinlich zukünftig, Erfolgsmodelle werden bei uns ja gerne wieder belebt. Das wird es wahrscheinlich zukünftig auch wieder geben. Und ich bin einfach auch stolz darauf, für einen Club zu arbeiten, bei dem das so wichtig ist und der das auch so hochhängt. Finde ich, Handball kennt keine Grenzen, war unser Slogan damals, gab es ja auch die T-Shirts. Ja, mit einem positiven Gefühl, mit einem optimistischen Gefühl würden wir diesen Podcast beenden, diese Saison beenden, einen Haken dran machen, vielleicht sogar hoffentlich hinter all diesem Quatsch, den wir erlebt haben in den letzten 2 Jahren oder anderthalb Jahren. Was ist so dein Gefühl, wenn du jetzt diese Saison beendest, so auch persönlich so, mit welchem Gefühl gehst du jetzt raus?
Also was bleibt, ist auf jeden Fall dieser Gedanke von der Solidarität und dass man sich ja viel distanzieren musste, aber wir waren nie alleine. Also wir hatten immer die Rückendeckung, wir hatten immer den Zusammenhalt von unseren Fans und so, wie ich schon gesagt habe, das hat uns viel Kraft gegeben, um das durchzuhalten. Jetzt bin ich einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ich fühle mich gerade jetzt so ein bisschen leer und einfach urlaubsreif. Klappt, da muss man jetzt einfach neue Energie tanken und dann hoffentlich, dass das aufhört mit den Verordnungen und dass wir wieder alle begrüßen dürfen in der Arena, da freue ich mich drauf. Also ich glaube, da wird das ein oder andere Tränchen noch verdrückt. Also wenn wir wirklich mit an die 8000 Menschen in der Arena wieder den Saisonstart feiern dürften, also das wäre ja ein unfassbares Fest, das wünsche ich mir.
Ich würde mich so sehr drauf freuen. Das wäre tatsächlich ja, schönes Schlusswort, wenn man mich nicht gerade noch unauffällig darauf hingewiesen hat, dass wir jetzt natürlich noch über die Top 3 Löwenfußballer sprechen müssen. Das haben wir vorher angekündigt. Das können wir ja jetzt nicht einfach vor.
Ich habe es gehofft, es geht an mir vorüber.
Ja, aber du hast gerade noch deine Mitarbeiter in der Geschäftsstelle gelobt und die vergessen sowas natürlich nicht. Also Platz 1 können wir, wir müssen sowieso, wann veröffentlichen wir denn eigentlich diese Tabelle? Das machen wir dann mal so, das posten wir mal, ne? Das machen wir auf jeden Fall nochmal, weil, also ich meine, gut, wir können ja schon mal bekannt geben, also ich glaube, wir müssen das nicht nachgucken, ich glaube, der Platz 1 steht eh fest, aber ich will dich da jetzt noch gar nicht...
Krötzki, oder?
Ja.
Ja, ne?
Kannst du das bestätigen?
Ja, natürlich, aber ich kann ja da schwer ein qualifiziertes Urteil sagen. Also ich habe das Gefühl, dass ich hätte mich ja als gefreut, wenn die Jungen mehr Tore geschossen haben, aber immer wenn ich zugucke, also die alten Herren drehen schon arg auf, ne? Also es liegt, glaube ich, nicht an meiner Anwesenheit, sondern generell, die haben den Jungen schon ganz schön eingeschenkt.
Absolut. Aber Jung soll ja, also man hört ja die Gerüchteküche brodeln, Jung soll ja einen überragenden Neuzugang bekommen. Nee.
Ach so, aber Kohli hat doch dann gewechselt. So in
Ach so,
der, das war
nee,
so,
nee, nee,
der
nee.
Hat nämlich manchmal bei Jung mitgespielt und dann war er bei manchen Spielen, habe ich gedacht, okay, der ist jetzt auf der anderen
Kohli
Seite.
Kohli hat ja 2 linke Beine, der kann ja, der weiß ja nicht, wo der Ball hingehört. Ich habe mir sagen lassen, Juri Knorr soll ein überragender Fußballer sein.
Oh ja, das habe ich auch schon gehört.
Also das wird noch mal spannend. Vielleicht müssen wir diese Rangliste im nächsten Jahr noch mal verändern.
Ja.
Also ich würde dich da jetzt von der Leine lassen. Das ist für mich völlig in Ordnung.
Vielen Dank.
Wir können auf jeden Fall sagen, Patrick Krötzki wird diese Rangliste gewinnen für diese Saison, ist mit Sicherheit meist genannt. Dahinter weiß ich es nicht. Also ich glaube, Jerry Tolbring wurde noch ein paar Mal, wurde sehr oft noch mal genannt. Bitte? Er wurde aber auch kategorisch ausgeschlossen. Beste eigentlich Niklas Kekulé, der gesagt hat, nee, ich habe 3 Mal zu ihm gesagt, ja, dann macht doch Jerry auf 2, nee. Ja, dann macht doch Jerry auf 3, nee. Jerry Tolbring kommt nicht in seine Top 3. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, spielerisch beim Fußballspielen. Er wollte das auf keinen Fall. Meinst du, es reicht für Yannick Kohlbacher in die Top 3? Weil das wäre die einzige Situation, die mir wehtun würde, ne? Könnte passieren? Ach Gott im Himmel, also ja. Ja, okay, viele Grüße. Der Kohli weiß schon, wie ich es meine. hat ja im Podcast groß angekündigt, dass er nochmal irgendwann beweisen will, dass er so ein ach so guter Fußballer ist. So, Jenny, dann haben wir jetzt doch tatsächlich einen positiven Abschluss gefunden, machen jetzt einen Haken an diesen Podcast, an diese Saison. Vielen Dank, dass du dir heute am Tag nach dem letzten Spieltag nochmal die Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank auch an euch, an dich, Kevin.
Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, schicken auch in diesem Format natürlich noch herzliche Glückwünsche an den THW Kiel zur deutschen Meisterschaft und gratulieren auch all den anderen Teams, Magdeburg zum Titel und Co. Und machen dann jetzt wirklich diese Saison zu. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass ihr uns in der zweiten Staffel, wie wir so schön sagen, auch wieder so treu geblieben seid. Es ist unfassbar, wie viele Menschen sich diesen Podcast anhören. Es war unfassbar, wie viele Menschen sich unsere Geistershow angucken. Das war tatsächlich sehr imponierend. Zeigt uns, dass ihr da draußen noch da seid, dass ihr Fans zu diesem Club steht, zu uns steht und die Vorfreude ist groß, dass wir uns alle bei einer tollen Saisoneröffnung und dann auch beim ersten Heimspiel hoffentlich in einer vollen SAP-Arena sehen. Das war's von uns. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Erholt euch gut, damit wir unsere Löwen in der nächsten Saison alle wieder anfeuern können. Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.